Heute zu Gast DJ-Legende Westbam.
Da sagt dieser junge, aufstrebende DJ, ich möchte den Leuten das perfekte Produkt bieten. Und dann sagt er, ja, und ich kann eben mit Melodien, das kann ich nicht besonders gut, da habe ich einen, der macht das für mich. Dann sagt er, ja, und mixen, das kann ich auch nicht so richtig gut, aber ich weiß, dass ich es nicht gut kann, also hole ich mir einen, der macht das für mich. Und dann gibt es auch noch einen Texter. Das ist ja dann echt modern, wa? Aber so im Sinne von...
Er macht doch die Verpackung eine.
Weißt du, ich bin jetzt auch nicht geschäftsuntüchtig und ich glaube, ich war wahrscheinlich sogar der erste DJ-Millionär. Aber dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich möchte euch das perfekte Produkt liefern und ich sozusagen, und ich habe nichts daran selber gemacht, weil ich zu scheiße bin. Ich meine, das ist doch irre, oder nicht? Dass man sich selber auch wirklich von Anfang an nur als Marke betrachtet.
Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich habe ja schon häufiger davon erzählt, dass Vodafone nun unser neuer großer Partner ist, auch hier im Podcast. Deswegen, wie war eigentlich die Vodafone-Woche? Sie war so, dass es ein Event gab von Vodafone und aus dem B2B-Team heraus. Die Future Connect Tour hat in Berlin angefangen, letzten Dienstag, und wir durften dabei sein. Mit den Kollegen, ich habe da einen kleinen Vortrag machen können. Das war am Dienstag. Am Donnerstag dann gab es, wie ich mitbekommen habe, eine relativ große Marketingaktion zur Übernahme von Unity Media durch Vodafone. Da haben die in Köln die zentrale Brücke da, die über den Rhein geht, Hohenzollernbrücke, 2 Stunden lang, glaube ich, in der Nacht in den Farben von Vodafone und Unity Media angestrahlt als Guerilla-Marketing. Relativ abgefahrene Geschichte, wenn man da die Fotos sieht. Das war letzten Donnerstag. Ab jetzt und in allen künftigen Wochen gibt es nämlich dank dieser Übernahme wohl Breitband-Internet in ganz Deutschland von Vodafone. Insofern einiges passiert. Es geht in eine neue Woche und wir bleiben dran. Sonntags-Podcast von OMR. Ich habe vor einigen Wochen in Berlin Max Lenz, so heißt Westbam bürgerlich, getroffen, und das war in einem Hochhaus irgendwo in Mitte. Gibt so ein Oldschool-Haus mit ganz vielen Etagen und am Ende eines langen Ganges, wo alle möglichen Kleinstbetriebe tätig sind und irgendwie das so den Charme der 50er, 60er Jahre hatte, hat der Manager von Westbam sein Büro und eigentlich nur, weiß ich nicht, gefühlt 5 Quadratmeter Schreibtisch und Sofa, und da kam dann irgendwie, es war mega heiß, der Max vorbei, und dann haben wir uns da ein bisschen unterhalten und ich fand das Thema einfach spannend und werde es hoffentlich gleich auch cool finden, mal zu verstehen, wie ging das Ganze mit DJing und DJs als Künstler und als Business und als neuer Trend, wie ging das eigentlich los? Westbam war ja von Anfang an dabei, hat das irgendwie mitgeprägt, hat die Love Parade mitentwickelt, verschiedene andere Grundlagen gelegt, die heute eine riesige Industrie sind. Und ich dachte mir so als Gegenpol zur Avicii-Doku, die es ja bei Netflix gibt, die übrigens wahnsinnig sehenswert ist, finde ich, mal zu sprechen mit jemandem, der das Ganze mit ausgelöst hat, und darüber zu verstehen, wie beginnen Sachen einfach, so große Strömungen, so große Entwicklungen. Das Ganze natürlich noch vor der heute dominierenden Ibiza-DJ-Szene, so jemand, der was von Anfang an mitgestaltet hat und aus welcher Denke er kommt und was er heute macht. Ich glaube, es war einfach ein, wie er die heutige Szene sieht. Ich hatte eine sehr kurzweilige Zeit, ein absolut glaubwürdiger, authentischer Künstlertyp irgendwo, aber auch Unternehmer, muss man sagen. Also viel Spaß in diesem Sinne mit Westbam. Auf geht's.
Was? Moin.
Moin. Sagen wir Moin. Ne? Sind wir in Hamburg. Genau, sehr gut.
Wir haben gerade darüber gesprochen, also du heißt eigentlich Max, aber viele kennen dich als Westbam. Seit wann eigentlich bist du Westbam?
Es ging los mit einem Spitznamen. Ich bin ja Westfale, da kommt schon der erste Hinweis. Und mein großes DJ-Vorbild war Afrika Bambaataa, der eigentlich so ein Gründervater von Hip-Hop ist. Und der für mich so der, sozusagen, ich habe darin noch was anderes gesehen, so eine Art, eben genau, so eine universellere DJ-Kultur. Und jetzt kommt noch hinzu, dass ich nach Berlin zog. Und in Berlin schimpften immer alle über die Wessis. Also in West-Berlin wurde immer über Wessis geschimpft. Da dachte ich, ich hänge mir das jetzt an und sage, ich bin Westfalia Bambaataa. Das war so ein Spitzname und daraus wurde Westbam. Und
Aber es war schon klar, man brauchte irgendwie damals als DJ irgendeinen Namen. Also du hättest nicht als Maximilian Lenz.
Naja, nee, obwohl so war das nicht. Weil im Gegenteil, ich würde sagen, also der DJ zum Beispiel, den ich da im legendären Metropol abgelöst habe, der war DJ Chris. Ja? Also DJs waren eigentlich damals eher Chris oder DJ Steffen oder DJ Hans-Peter. Da war für mich eben die Sache, dass ich eben schon immer diese Künstleragenda, dass ich irgendwie sagen wollte, nee, für mich ist, ich habe da mehr drin gesehen. Also ich habe 1983 angefangen aufzulegen und schon im ersten Jahr war das für mich noch so eine Sache von, ja, ich will neue Musik präsentieren, so Sachen, die ich in Münster nie höre und bla bla bla. Also mit diesem klassischen DJ-Sendungsbewusstsein. Aber dann ging das bei mir quasi im ersten Jahr schon los, also 83, dass ich gedacht habe, eigentlich wäre es noch geiler, wenn ich eigene Musik machen würde und die würde ich jetzt auflegen und die würde ich mischen und ich wäre der Act. Ja? Und das war 83 jetzt noch ein recht ungewöhnlicher Gedanke. Ja?
Also da gab es kein Vorbild für dich oder sowas?
Ja. Naja, also wie gesagt, in gewisser Weise natürlich die Hip-Hop-DJs, die waren die ersten für mich, wo ich gedacht habe, wow, der benutzt jetzt den Turntable nicht nur zum Abspielen, sondern der benutzt das als Instrument, der macht selber was. Ja? Bloß beim Hip-Hop-DJ, wie ja auch dann die Geschichte lehrt, ging das, der Hip-Hop-DJ, der ja am Anfang der König von Hip-Hop war, ja, der war aber schnell dann nur noch der DJ vom MC. Ja? Der MC war am Anfang im Hip-Hop ja der quasi den DJ begleitet hat, der Sidekick vom DJ. Ja? Der wurde aber im Hip-Hop dann der Star. Und das, also den Teil fand ich dann nicht gut, aber sozusagen diese Idee vom kreativen DJing und vom DJ, der jetzt nicht nur der Musik Gerechtigkeit antut, sondern der die bearbeitet und was anderes damit macht. Das war das, was ich an Hip-Hop gelernt habe, aber wo ich glaube, was dadurch, dass das für mich im Zentrum der Sache stand, das war das Neue.
Wie ging das für dich als Tätigkeit sozusagen los? Du hast ja da angefangen, bist nach Berlin gezogen, aus Münster kommt, ja. Und dann wurde es irgendwie dein Lebensinhalt. Wie war ja. da so, was hat das so deinem Lebensinhalt gemacht?
Also, es ging ja schon relativ schnell los, nämlich, wie gesagt, im allerersten Jahr habe ich angefangen, auch diese ganze Mix-Sache zu entdecken. Das war jetzt nicht bei meinen ersten Abenden, konnte ich nicht mixen. Ich habe da auf Start und Stopp gedrückt und mit Crossfader rübergezogen, wie alle damals quasi. Also das war DJing damals. Und ich habe dann, ich glaube, es war eines Abends, und zwar, ich weiß noch die beiden Platten, das war Situation von Yazoo, dieser große Elektronik-Klassiker, und IOU von Freeze. Und ich drücke zufällig auf den Knopf und jetzt laufen die gleichzeitig. Und es war live und ich habe die laufen lassen und ich dachte, wow. Die Platten laufen zusammen und der Beat ist derselbe. Ich überblende das, Wahnsinn. Da dachte ich, okay, jetzt, ich muss wissen, wie das geht. Dann bin ich nachmittags in die Disse gefahren und habe da Putzlicht angemacht und habe mir das angeguckt, habe dann alles so nach und nach entdeckt. Ja? Also den Pitch und so sagen und das, irgendwann, dass man eine Slipmat braucht und diese ganzen einfachen Sachen des Mixens. Das gab es damals schon in New York und bla, in Berlin im Metropol. Es gab so ein paar Ecken, wo das schon gemacht wurde, aber du konntest das quasi, es gab keine DJ-Schulen und es gab kein Knowledge darüber. Also habe ich quasi den Fernseher für mich nochmal erfunden und habe mir dann in mein Kinderzimmer tatsächlich dieses ganze Geld, ich habe damals noch bei meinen Eltern gelebt, mein ganzes Geld, was ich verdient hat in meinem ersten Jahr als DJ, 75 Mark am Abend, habe ich in zwei Turntables ein Mischpult gesteckt und den Rest dann in Demos. Für da habe ich gedacht, ich will mir selber noch Tracks basteln, die ich dann reinmixe. Ja? Das war jetzt 83 und dann da war ich jetzt schon recht ehrgeizig. Also im Kinderzimmer 4-5 Stunden am Tag rumgemixt und gemacht und getan und natürlich dann Mixkassetten gemacht und hatte ich quasi durch den William so eine kleine Verbindung nach Berlin und da gab es dann Interesse, weil jetzt eben zu der Zeit gab es natürlich jetzt auch nicht so viele Leute, die da irgendwie mehr drin gesehen haben und die versucht haben, da irgendeine musikalische Agenda oder da, die eben dann Künstlernamen hatten und die irgendwie sagen, hier komme ich jetzt und mach irgendwie den ganz heißen.
Wie das heute ist. Heute ist es eine krass andere Welt. Aber ich meine, wir wollen ja verstehen, du hast dem Ganzen ein bisschen den Weg bereitet und dann ging das los in Berlin, wenn man das so nachliest, war so Mayday mit das relevanteste Momentum. Die Veranstaltung, die du mit gegründet hast, die ja, glaube ich, auch ein Haushaltsbegriff ist in Deutschland, kennt jeder.
Okay, also Mayday ist dann ja schon einige Jahre später. Also für mich waren so die wichtigsten, wenn ich so den Kurzabriss geben sollte, die wichtigen Stationen waren für mich. Also ich erstmal, du musst eben, wenn ich jetzt in Münster geblieben wäre, das wäre es jetzt, wären jetzt keine Weltkarrieren gestartet als DJ, glaube ich. Also nach Berlin gehen war wichtig, dann bin ich ins Metropol gegangen. Im Metropol gab es eine relativ große Schwulenszene und die Schwulen waren eigentlich die ersten, die einfach auf dem Beat die ganze Nacht gefeiert haben. Also das ein Beat, das gab es bei den Heterosexuellen nicht. Bei den Heterosexuellen war es früher eben so, ein Lied läuft, Leute von der Tanzfläche, dann kommt das nächste Lied. Andere Leute kamen auf die Tanzfläche. Bei den Schwulen war genau das, was man heute so als Techno-Party oder House-Party sehen würde. Du gehst auf die Tanzfläche und tanzt einfach stundenlang. Mhm. So, ja. Also, dann habe ich mich da irgendwie durchgesetzt. Dann habe ich 1985 die erste Platte gemacht. Dann haben wir ein eigenes Label gegründet. Dann habe ich eben auch angefangen mit der Macht der Nacht schon von Ort zu gehen. Da waren wir auch in Hamburg, in Düsseldorf, in Berlin halt, in München. Und also da kann man schon sehen, das war jetzt was anderes als Your Ordinary DJ, weil der Ordinary DJ, den gab's, das war ein Typ, der hat sich ein paar Platten gekauft, der der hat für den Laden Platten gekauft und der hat dann sich so eine Kiste in den Laden gestellt und hat dann dafür ein paar Mark damals gespielt. Mhm. Die Macht der Nacht war für mich dann schon so eine Sache, naja, da waren auch schon tausende.
Das war eine Partyreihe am Ende.
Das war eine Partyreihe in so einem Zelt. Ja? Das war das gab es dann später auch in der döveren Version an tausend Ecken. Aber das war damals quasi für mich auch ein Vorläufer von Rave. Wir sprechen jetzt von den Jahren 1987, 88, 89. Mhm. Ja. Und dann 89 ging natürlich auch die erste Love Raid schon los und da war ich eben auch dabei mit 3 gemixten Kassetten und 150 Leuten auf dem Kudamm und 91 waren da dann 5.000, 6.000 Leute schon und da merkte man, da war es eigentlich langsam so weit, dass man jetzt sagen konnte, jetzt ist so ein bisschen das, wovon ich 83 geträumt hatte, dass es irgendwie so eine Bewegung gibt, die sich so jetzt um DJs herum gruppieren.
Und dann ihr habt eigentlich nichts anderes gemacht, um das anzutreiben, außer ein gutes Produkt geschaffen. Also ihr habt gute Musik gemacht und ihr habt es versucht, ein bisschen anders zu inszenieren, über anderen Namen, über Partyreihe, über andere Locations und so.
Genau. Also wir haben natürlich, was haben wir gemacht? Wir haben schon DJ, der eine eigene Platte hat. Das war neu. Ja. Dann haben wir Videos gemacht, dann haben wir ich war dann von Anfang an auch ein DJ, der, also wir hatten dann natürlich irgendwo auch so eine Agenda. Also das war für uns natürlich so die Musik der Befreiung oder so. Da, also was da zum Beispiel auch noch reinspielt, war diese ganze Ost-West-Sache. Wir sind dann 1987 mit den Turntables in die Sowjetunion gefahren. 3 Tage mit dem Zug nach Riga in der Sowjetunion und haben da sozusagen die erste Hausparty in der Sowjetunion gemacht. Und das...
Warum denn das, da?
Weil für uns... Und also ich habe da immer schon diesen Ostdrall gehabt, weil meiner Meinung nach, ja, wo willst du denn Menschen befreien mit Musik? Doch da, wo sie sich unterdrückt fühlen am ehesten und nicht da, wo sie sowieso schon alles. Also von daher, also wenn du mich fragst, war es für mich immer spannender, dann in die Sowjetunion zu fahren, als nach Ibiza. Ja? Jetzt könnte man da vielleicht noch sagen, dass das geschäftlich vielleicht keine so gute Idee ist, aber letztendlich muss ich sagen, ich glaube, alles ist dann auch geschäftlich gut, was im Kern die richtige Idee hat. Ja. Und Ja, also ich am Anfang stand auf unseren 12 Inches immer Disco Riot, also der Disco-Aufstand. Jetzt Disco klingt heute so ein bisschen obskur, so, aber naja, damals war das natürlich, du bist der, der in der Disco die Platten auflegt, ich bin der Disc-Jockey und so. Ne? Und wir wollen damit, aber wir wollen jetzt so ein bisschen, also das war auch so ein bisschen mein Punk-Hintergrund, wir wollen jetzt den Riot, wir wollen den Aufstand, die Revolution.
Und da war dann Sowjetunion besser geeignet als irgendwie.
Naja, Spanien. Da fand ich so eine Reise in die Sowjetunion geil. Da fand ich es geil, statt in irgendeiner Hochglanz-Disse aufzulegen, mit dem Zelt durch die Lande zu reiten. Und dann da mit so einer Crew, das war eben auch schon so eine Crew von Leuten, die dann wirklich da in dem Zelt gelebt haben, mit allen Dramen, die sich da abgespielt haben. Also es wäre auch eine super Daily Soap gewesen, mit Leuten, die einfach vom Feiern und fürs Feiern leben. Ja? Das, weil das ging ja dann erst in den 90ern eigentlich los, aber die Macht der Nacht war auch dafür so eine Urzelle, ja.
Und dann ging es aber weiter, deine Reise, die ganze Reise des Genres, stark getrieben dann von Love Parade und von Mayday. Mayday.
Genau.
Und da warst du aber mit auch Gründer des Ganzen?
Ja, also bei Mayday, bei der Love Parade kann man jetzt nicht sagen Gründer, also da ist ja die berühmte Geschichte, der Motte hatte diese...
Dr. Motte, ja.
Der Dr. Motte hatte die... Parade hatte die angemeldet als Demonstration. Und eines Abends im UFO, was der einzige Laden in Berlin war, wo so House und Techno lief, hat er mich angesprochen, du, ich will da so ein Party-People-Day machen, hast du Bock mitzumachen? Da musst du eine Kassette mixen und dreimal kopieren, weil wir haben dann so drei Autos, da soll die dann in den drei Autos soll dreimal dann die Kassette laufen. Und ich dachte natürlich, geil, auch wieder tolle, so eine typisch Westberliner Anarcho-Idee.
Aber ist ja von der Marketing, wenn man jetzt über Marketing spricht, genial. Also zu sagen, ich tarne am Ende eine Genre-Entwicklung als Demonstration und mach dann da, zeige dann mein Produkt in so einem Straßenumzug und alle sehen das und alle wundern sich und gucken und Aufmerksamkeit ist ja massiv.
Genau. Also jetzt würde sich der Motte dann natürlich gegen den Marketingbegriff total wehren und sagen, naja, ihm ging es doch um die Idee, um die Sache. Aber dass das die Funktionsweise natürlich irgendwo hat, irgendwo durch ist diese Musik eben der Soundtrack dann der 90er geworden. Und das ist natürlich genau durch solche Dinge passiert. Ja. Es ist eben natürlich im Nachhinein, in der Retrospektive, ist es mir dann so klar geworden, weil in dem Moment natürlich denkt man an das, was man selber macht und denkt, ja, ich habe ja früh angefangen und das hat sich aufgebaut. Das ist immer so, dass man von sich selber und seinen eigenen Leistungen so überzeugt ist. Aber im Nachhinein muss ich natürlich sagen, naja, was wäre denn passiert, wenn die Berliner Mauer nicht gefallen wäre? Weil letztendlich war natürlich... Ich glaube, es ist so, es ist nicht so, dass du der Gesellschaft wirklich was aufdrücken kannst, sondern du machst irgendwas und wie viele andere Leute auch. Und wenn alles zusammenpasst,
das Timing
passt und wenn das, also um es jetzt mal zu sagen, das Produkt muss ja auch nachgefragt sein. Und die Nachfrage entstand dadurch, dass was ich eben sagte, die Musik und die Kultur der Befreiung, ja, das war dann natürlich gerade im wiedervereinigten Deutschland, da gerade im Osten natürlich das Top-Ding. Ja.
Aber
das war modern, das war futuristisch, das war alles, was der Osten nicht gewesen war. Ja.
Aber diese ganze Musikrichtung, die kam dann aus Europa. Das war nicht so, dass in den USA diese Art schon sozusagen weiter voraus war.
Naja, also man genau genommen muss man jetzt mal sagen, wie viele Sachen fing doch auch einiges in den Staaten an. Also da gab es die Chicago House Musik und die Detroit Techno Musik. Aber jetzt zum Beispiel mal gerade Detroit noch mehr als Chicago. Detroit war eine Stadt, da gab es auch so 3-4 isolierte Spinner, die machten ein bisschen Musik. Explodiert ist das dadurch, was wir daraus hier in Europa gemacht haben.
Also schon in Berlin auch?
Auch nicht zuletzt in Berlin. Aber also ich würde auch sagen, ab 1991 war die erste Love Parade, wo Leute aus ganz Deutschland kamen. Also 89, 90, das war West-Berlin und dann ganz Berlin. 91 kamen die Leute aus Frankfurt, aus München, aus Hamburg, aus überall her. Und da vernetzte sich auch diese Szene und da merkten auch alle, die da waren, jetzt passiert auch was ganz Neues. Und gerade noch dieser Sprung von 91 mit diesen 6000 Leuten aus ganz Deutschland und ich glaube 92 waren da fast 100.000 schon. Ja, also das war eine Explosion dann. Und
das ging dann ein paar Jahre so weiter.
Die Love Rate hat sich dann bis Ende der 90er auf über 1 Million hochgeschraubt.
War das jemals ein Business für irgendwen?
Naja, die Love Rate war ja umsonst und draußen. Es gab da Sponsorengelder und es gab eine Compilation, die haben wir gemacht. Das waren aber die Haupteinnahmequellen. Das war dann ein Geschäft, aber natürlich kein Millionengeschäft. Also ich weiß nicht. Also ich kenne da wirklich die Zahlen nicht, aber irgendwie.
Aber wir reden
vielleicht von 100, 200, 300.000 gemessen auf 3, 4 Firmen, die da beteiligt waren. Oder war das jetzt, das war ein Geschäft, aber das war jetzt kein Mega-Geschäft.
Aber es wurden Stars gemacht. Du bist damit ein Star geworden, Marusha, viele andere so.
Genau. Naja, und also sagen wir mal so, für wen war das ein Geschäft? Für die Stadt Berlin? Ja, also wenn ich überlege, also ich war ja als DJ schon relativ lange und früh auch im Ausland unterwegs und ich weiß, dass es noch in den 80ern in London oder sonst was dann immer hieß, du bist aus Deutschland, na, dann reden wir mal besser nicht über den Krieg, wa? So, und mit der Love Rate hat sich das verändert. Mit der Love Rate war plötzlich nicht mehr Hitler auf der Welt das Thema, sondern die Love Rate. Das war ohne Scheiß. Das kann ich wirklich so sagen. Dass du nach Mexico City gekommen bist, nach Tel Aviv oder nach Tokio und das Erste, was den Leuten eingefallen ist zu Berlin, war Love Rate. Ja,
absolut. Also Standortmarketing in Perfektion.
Also von daher, das und wenn ich dann überlege, was Berlin da hier und da mal für Marketingaktionen ausgeht, weil irgendjemand sich ausdenkt, wie Berlin und da ein paar Plakate klebt oder so und da werden Millionen ausgegeben.
Absolut.
Und dieses Ding wurde umsonst auf der Silberplatte serviert und du kriegst es noch 1,5 Millionen Gäste nach Berlin, die also die gesamten Hotels und Taxi und wer da Essen kocht und sonst was. Die Menschen, die waren ja alle glücklich damit. Ja. Bis dann irgendjemand sozusagen, ich glaube, es war der sozialdemokratische Innensenator und die Grünen, die waren sehr auf, das ist aber keine ordentliche Demonstration. Womit sie
recht
hatten. Ja. Aber das war für mich wirklich so eine interessante Sache zu sehen, dass da letztendlich die Diepkins und die Landowskis, die so in der Berliner Welt ja so lange die große Rolle von der CDU, die Konservativen, dass die da mehr Augenmaß hatten. Dass die zwar gesagt haben, die haben bestimmt jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass das jetzt vielleicht eine Demo war, aber die haben gedacht, naja, lass die mal machen, das ist gut für die Stadt.
Unsere Freunde aus dem Schwarzwald sind wieder am Start. Safdesk, ein Startup mit 70 Mitarbeitern und 80.000 Kunden weltweit. Das geht natürlich nur mit Software, in dem Falle Buchhaltungssoftware, die sich insbesondere an Selbstständige, an Freiberufler, an Startups richtet. Also wenn ihr so eine Berufsgruppe quasi seid, dann könnt ihr mit Safdesk automatisch Umsatzsteuervoranmeldungen machen. Ihr könnt integriertes Online-Banking machen. Ihr habt Schnittstellen zum Steuerberater, zum Finanzamt, eine übersichtliche Kundenverwaltung, Echtzeit, Steuerschätzung, all das bietet Safdesk. Am besten, ihr probiert es einfach aus, indem ihr auf safdesk.de/omr geht und euch dort für 14 Tage kostenlos anmeldet. Safdesk übrigens mit V. Auf geht's!
Und wie ging dann deine Karriere weiter? Also während dieses ganze Monster, sag mal, sich entwickelt hat, bis hin zum traurigen oder fatalen Ende, wie ging dann deine Karriere? Womit hast du dann am Ende dein Geld verdient über all die Jahre?
Also ich habe das meiste Geld mit Musik verdient, also mit meiner Plattenfirma.
Also Plattenverkauf von dir selber?
Ja, genau. Das jetzt in den letzten Jahren ist das natürlich wie bei allen auch wieder mehr Gigs.
Spielst du noch aktuell? Ja. Ich habe jetzt gerade Perukaville, hast du gespielt?
Genau.
Auf dem Festival, also
Perukaville ist ein Festival? Genau, Festivals spiele ich Club-Gigs. Also das ist,
Man darf ja sagen, du bist jetzt auch schon, ja. Wenn man so hört, dann kann man es ja auch ein bisschen nachrechnen. Ja. Du hast jetzt, glaube ich, die 50 schon überschritten.
Ja, genau. Ich bin 54 und ja, also nochmal auch mit 18. Ich habe mit 18 schon mehr da drin gesehen und dachte, dass, der DJ wird vielleicht mal der Popstar sein in der Zukunft. Aber wenn man mich zu dem Zeitpunkt gefragt hätte, aber hätte ich bestimmt gedacht, aber mit 30 oder allerspätestens 40 kann man das nicht mehr machen.
Ja? Aber ist immer dein Hauptberuf?
Das ist absolut mein Hauptberuf. Und ich muss sagen, jetzt als, ich weiß nicht, es gibt natürlich einfach so physikalisch-biologische Grenzen. Ne? Also zum Beispiel Ohren. Ich höre jedenfalls immer, dass ich immer nachfrage, meine liebe Frau sagt schon immer, du brauchst langsam ein Hörgerät, Alter. Aber also solche Grenzen gibt's, aber was meine Qualitäten als DJ angeht, da würde ich jetzt sagen, bin ich über die Jahrzehnte besser geworden. Das ist ein Erfahrungsberuf. Und
bereust du so ein bisschen, dass du jetzt nicht Teil dieser Ibiza-Szene bist, wo da 200.000 Euro pro Abend bezahlt werden, sonst was?
Also sagen wir mal so, man soll jetzt nicht sagen, also 200.000 Euro möchte ich nicht bekommen oder sowas. Ja? Aber und ich muss auch noch mal Folgendes sagen, ne? Dass man überhaupt über Jahrzehnte eine Karriere macht, das ist schon mal eine Qualität für sich. Dass jetzt in späteren Jahren, das ist ja auch so typisch kapitalistisch, ja? Also ich kann aus meiner Karriere sagen, ich habe mit 18 angefangen, da habe ich so viel verdient wie die Thekenfrau. Als nach einem halben Jahr habe ich schon so viel gekriegt wie die Typen an der Tür. Die haben schon mehr gekriegt, weil sie mussten ja ihr Gesicht hinhalten. Mhm. Und dann nach 2-3 Jahren hatte ich das erstmal 1000 Mark verdient. Das war also von 75 Mark auf 1000 innerhalb von 3 Jahren bei mir. Und das war damals eben schon eine relativ krasse Geschichte. Ja? Weil 1000 Mark, das war dann schon halt eine Künstlergage. Und wir nehmen jetzt mal ein anderes Beispiel. Die Fußballweltmeister von 1954 haben, glaube ich, für den Gewinn der Weltmeisterschaft ein Kaffeeservice und ein Teeservice und ein Moped gekriegt. Man kann sich ja vorstellen, was heute so ein Weltmeister kriegt. Ja? Und trotzdem sage ich, wenn ich mir das selber überlege, was ich selber geil finde, muss ich wirklich sagen, 54, diese Weltmeisterschaft, die hat ein Land verändert. Ja? Und heute ist es auch noch ganz nett, Weltmeister zu werden. Ja. Ja? Aber damals hat es die Geschichte verändert.
Wann ist denn das sozusagen, also, wann hat es sich das so aufgespalten? Also ich habe das immer so als eine Kultur wahrgenommen, bis vielleicht so in die 2000er hinein sogar. Und irgendwann wurde es dann extrem sozusagen partyartig, dann kam halt dieses Pascha und diese ganzen Sachen dazu. Mhm. Wann war das so?
Naja, also auf jeden Fall ging das in den Nullerjahren. Also ich erinnere mich, mein Kumpel Paul van Dü, der kriegte zum ersten Mal zu Silvester 2000 kriegte der eine Million für einen Gig.
Für eine Million?
Eine Million.
Okay.
In England. Und das war so eine Schallmauer, wo ich gedacht habe, wow, Alter, schau mal einer an. Mhm. Ja? Und ich muss jetzt zugeben, für mich ist es so, ich finde, das hat so, wenn zum ersten Mal jemand so sagt, ey, ich bin DJ, ich komme vorbei, leg ein paar Platten auf, gib mir eine Million, dann finde ich das einfach als Act schon mal super. Ja, ja. Das ist historisch, das ist ja, wirklich geil. So, ja, wenn ich mir das ganze Business angucke, also beneide ich das oder möchte ich da ein Teil von sein oder finde ich das prickelnd oder so? Tatsächlich nicht. Das ist zwar auch für die Leute, die dann das ganze Geld verdienen, erfreulich viel Geld. Aber wenn ich es vergleiche, möchte ich nicht damit tauschen.
Was kann also Paul van Dyk machen, was am Ende diesen Wert damals wohl, was schätzt du, was das gerechtfertigt hat?
Naja, also schlicht und einfach, das ist ja immer so, so ein Wert rechnet sich nur dadurch, dass irgendjemand entweder einen Markenvorteil oder irgendwie man sagt, wenn ich mit dem werben kann, dann kriege ich meine...
Aber da kann ich jetzt nicht besser auflegen als du.
Nee. Also es ist eben tatsächlich also das mal jetzt nicht auf Paul gemünzt, aber im Allgemeinen so, dass man sagen kann, und das ist das Ironische daran, der DJ als Künstler ist eigentlich in diesem ganzen Kontext dieses Superstar-DJing eigentlich verkleinert, also rein vom Künstlerischen. Ne? Einfach weil, was ein DJ, der singt nicht, der ist doch jetzt kein großer Tänzer und kein großer Showman. Ne? Eigentlich sind seine Entscheidungen, was bringe ich jetzt, womit schockiere ich die Leute oder jage ich sie einmal ganz von der Tanzfläche oder sonst was. Alle diese Sachen, die gibt es ja da gar nicht mehr. Weil das, was ein DJ noch macht, die Freiheit nämlich, den Set zu bestimmen, das ist ja zum großen Teil auch wieder durch so Größen wie Pyrotechnik, Videos, Beamer und die ganze Technik rundherum auch schon wieder eingegrenzt. Ja?
Also du kannst nicht mehr spontan sein, ja, genau, weil so viel Komplexität dran hängt.
Genau. Also von daher, und an ein paar Stellen habe ich jetzt, dachte ich dann auch, da ist es dann für mich wieder ironisch. Und ich sage das nochmal ganz ohne Neid, sondern einfach mehr mit Verblüffung. Dann sah ich irgendwo den David Guetta und er legte auf und er legte dann und die Platte, ich rede immer noch von Platten, also sein MP3 oder seine WAV-Datei lief aus und dann griff er zum Mikrofon und sagte so, und jetzt kommt meine neue Single, so, und dann drückte er auf Start. Und dann dachte ich, das ist jetzt wirklich auch wieder ein faszinierender neuer Moment in der Evolution, ja. Du hast jetzt einen DJ, der Millionen verdient und durch die Welt jettet von Abu Dhabi war. Aber das, was er da macht, ist jetzt eigentlich wieder genau das, was der DJ im Autoscooter in Münster auf der Kirmes vor 30 Jahren gemacht
hat. Ja? Also doch, einfach Knöpfe drücken.
Ja, einfach so mit Ansage. Ja. Jetzt kommt meine neue Single. Okay, es ist eine Single, das war beim DJ früher nicht so. Aber das war wieder der DJ, wie ich ihn von der Kirmes kannte. Der sagt, so Leute, jetzt zusteigen und wir hören jetzt das neue Lied von ELO. Boom. Und dann wird auf Start gedrückt und los geht der Ringelpiez mit Anfassen. Oder irgend sowas.
Aber was heißt, es geht dann im DJ auch schon jetzt heutzutage spät mindestens maximal darum, eine Marke aufzubauen, irgendwie eine eigene Marke zu werden. Und wie macht man das?
Also erstmal muss ich dazu sagen, ich finde es sehr, sehr, sehr unromantisch. Ja? Und wie ich das beobachtet habe bei Leuten, es ist eben auch längst nicht mehr klar. Weißt du, das ist ja immer schon eine Frage. Unsere Zeit dürstet doch eigentlich nach Authentizität, ne? Weil ja alles so Plastik und Fake und so ist. Ne? Aber und da würde ich ja denken, hey, ein DJ, der noch sagt, hey, und ich mag diese Musik und auch selbst wenn ihr das jetzt nicht so toll findet, spiele ich es mal. Das ist für mich sozusagen die DJ-Personality. Aber bei der Marke, da geht's wirklich dann nur noch um Windschnittigkeit. Und jetzt war ich neulich auf so einem Panel mit so ein paar Superstar-DJs und also ich... Ich weiß nicht, wie die hießen. Ehrlich gesagt, ich bin ja jetzt auch nicht so ein Fan davon. Aber das waren so Leute aus Holland. Und da sagt dieser junge, aufstrebende DJ, ja, also ich habe jetzt auch gar nicht so viel, ich möchte den Leuten das perfekte Produkt bieten, sagt er. Und dann sagt er, ja, und ich kann eben mit Melodien, das kann ich nicht besonders gut, da habe ich einen, der macht das für mich. Dann sagt er, ja, und Mixen, das kann ich auch nicht so richtig gut, aber ich weiß, dass ich es nicht gut kann, also hole ich mir einen, der macht das für mich. So, und singen kann ich natürlich auch nicht, aber ich kenne einen, der weiß, wer gut singen kann und der holt mir die ran. Und dann gibt es auch noch einen Texter. So. Und das ist ja dann echt modern, wa? Aber so im Sinne von, da ist.
Er macht jetzt nur die Verpackung ein.
Ja, ja, ist eigentlich, also in gewisser Weise, jetzt, wenn er jetzt noch diese Aufgaben abgibt, das alles zu koordinieren, dann weiß ich gar nicht mehr, was er macht. Aber bis dahin, ja, also schon, weißt du, ich bin jetzt auch nicht geschäftsuntüchtig und ich glaube, ich war wahrscheinlich sogar der erste DJ-Millionär. Aber. Aber an der Stelle, wo ich jetzt sage, ja, ich, ich möchte mich da ausdrücken, ich möchte Erfolg damit haben, was ich für Ideen habe. Und ich möchte auch dafür gemocht werden. So, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, ich möchte euch das perfekte Produkt liefern. Und ich sozusagen, und ich habe nichts daran selber gemacht, weil ich zu scheiße bin. Ich meine, das ist doch irre, oder nicht? Also ich finde es komplett, aber auch nochmal, das ist, aber ich finde es schon modern natürlich. Modern ist es schon. Ne? So, okay. Dass man jetzt sagt, eben, dass man sich selber auch wirklich von Anfang an nur als Marke betrachtet. Was man jetzt nicht mehr sagt, ich bin eine Persönlichkeit oder ich bin jemand, der euch was zu sagen hat, sondern dass ich sage, ich bin eine verdammte Marke und ich will euch das perfekte Produkt.
Aber eigentlich ist es ja sozusagen dein Grundgedanke, den du damals gehabt hast, als du mit Westbam und als du angefangen hast, auf die Welt zu gucken, nur noch weit, immer weiter gedacht, als du ihn gedacht hast.
Ja,
ne?
Ja. Okay, ja, gut. Da kann man jetzt drüber diskutieren, aber nochmal, also, dass ich auch immer die, also wenn man selber innerhalb von ein paar Jahren seine Gage verzehnfacht hat, dann, wenn man das in die Zukunft weiterdenkt, dann kommt man halt genau auf diese Summe, auf die wir auch heute gekommen sind. Insofern kann ich nicht bestreiten, dass ich da auch am Anfang dieser Entwicklung genau stehe. So, ja. Das sehe ich so. Jetzt kann man natürlich bei all dem auch immer fragen, ja, bis wohin ist es okay? Und natürlich, sag mal immer, so bis dahin, wo ich es gemacht habe. Da ist es natürlich okay. Und alles, was die anderen machen, ist schlecht. Das wäre jetzt ein bisschen albern. Aber trotzdem, also an der Stelle, und da meine ich, das kommt bei mir vom Herzen, dass ich sage, da bin ich nicht neidisch drauf und da möchte ich nicht mit tauschen. Ich habe immer davon geträumt, dass ich als DJ, als Künstler und als jemand, der was zu sagen hat und der was Neues zeigt, erkannt werden möchte. Und dafür möchte ich dann auch die Marke von mir aus sein. Ja. Bloß, dass ich sage, mir ist eigentlich egal, macht, was ihr wollt. Hauptsache, ich bin eine berühmte Marke. Ja. Das ist für mich so wie diese ganzen Leute, ja, dieses Big Brother, das ist die Welt von heute. Ja. Also wo ich ja sage, was dieses... Ich bin nur noch ein Produkt und mir ist auch scheißegal, was ich für ein Produkt bin, wenn es nur ein erfolgreiches Produkt ist. Ne? Da muss ich sagen, an der Stelle bin ich raus. Also das sozusagen, mir ist es nicht egal und das, da bin ich dann, vielleicht nennen wir das Oldschool und dann bin ich Oldschool in dem Sinne. Ich finde es noch irgendwie toll. Also ich gucke mir auch lieber jemanden an auf der Bühne, der für mich für was steht.
Wer ist denn für dich aktuell ein DJ aus der heutigen Top-Generation? Gibt es da jemanden, den du gut findest?
Ach, es gibt immer mal Leute, die ich höre, aber ich verfolge es nicht gut genug, um jetzt klar zu sagen, der und der und der. Ich sehe mich heute auch wirklich nicht mehr so als der Talentscout oder sonst was oder der wirklich die ganze moderne Welt absucht nach den neuesten Sachen, sondern ich sehe mich als jemand, der ja sich eher davon so ein bisschen abgrenzen möchte und sich mehr darauf konzentriert, mein eigenes Ding, so wie ich es gut für gut halte und bis wohin es mir gefällt, das zu entwickeln. Und da bin ich in gewisser Weise kompetitiv. Also es geht mir jetzt nicht darum, oh, ich muss jetzt 100.000 auch verdienen, aber ich möchte eigentlich damit konkurrieren und sozusagen, und ich möchte schlicht und einfach, wie auch früher mit jedem DJ, das an die Wand spielen. Ja, aber jetzt, aber rein musikalisch. Ja.
Hast du die Avicii-Doku bei Netflix angeschaut?
Ich habe irgendwas gesehen von, also das war, hat mich, das war dieser Avicii-Geschichte, ja, fand ich auch nochmal wirklich krass. So, weil, also ehrlich gesagt, ich fand natürlich die Musik wirklich schrecklich, aber dass da wirklich andererseits dann doch wieder ein Mensch dahinter steckt, für den das doch das Größte war. Und diese ganze Musik, die ich wirklich auch als ganz leer und hohl und schrecklich empfunden habe, aber dieser Mensch, und das glaube ich, der hat es geliebt. Ne? Und also das ist natürlich...
Ach, ja, weltweit damit wahnsinnig
Erfolg gehabt, da haben viele geliebt. Nee, ne? Und das, da denke ich dann doch auch wieder, ja, vielleicht kann man da auch wieder sagen, ja... Dann ist das vielleicht auch doch wieder, muss ich das auch wieder milde oder milderer betrachten im Sinne von, ja, da auch da steckt dann irgendwo irgend noch ein menschliches Wesen dahinter, der es toll findet und der mit anderen kommuniziert, die es auch toll finden.
Du, das jetzt
ver- und das finde ich ja, das finde ich dann okay. Und aber was das dann für eine Maschine ist, die da Druck ausübt auf diesen Menschen, dass der schließlich durch sein Traumschloss kriecht auf allen Vieren und irgendwie mit zitternder Hand noch gerade irgendeine Scherbe findet, um sich den Rest zu geben mit einer elenden Scherbe und da sich selber auf diese elendste Art umzubringen. Ja? Also das schockiert mich, also weil spätestens an der Stelle muss man dann auch sagen, muss man sich dann auch fragen, was ist das für eine Maschine und was ist das dann für Zauberlehrling, der eben auch mit dieser Maschine gespielt hat. Ja? Nochmal, ich werde da relativ schnell, also zum Beispiel gab es dieses berühmte Börsenunternehmen, wie hießen die, SFX, die hatten dann unter anderem Mayday gekauft von denen, an die wir verkauft hatten. Da habe ich zum Beispiel gemerkt, also auch und alle Leute, die früher so gegen Kommerz waren oder so, die kuschen vor diesen Menschen, weil das sind Leute, die haben internationalen Konzernen, die haben die Macht. Mhm. Und das war für mich zum Beispiel auch ein Moment, ja, ich war immer ehrgeizig, ja, ich mache auch gerne Geschäfte, aber dass ich mich zu einer Kreatur mache von irgendeinem Konzern und von dem rumkusche und rumkrieche und sage, nur weil die haben die Macht, mir irgendwie mich auf irgendeine Tour zu schicken und mich viel Geld verdienen zu lassen oder so, das finde ich alles schrecklich. Und
aber du kommst ja noch aus einer Zeit, wo deine Einnahmen vor allen Dingen aus den Plattenverkäufen dann kamen und nicht so sehr aus den Live-Auftritten.
Ja, ne? Ja, genau.
Was war das Beste, oder das
Höchste,
was
du live bekommen hast? Wobei übrigens, aber ich kann dir auch Beispiele sagen, auch damals haben wir auch die Plattenfirma gewechselt auf dem Höhepunkt unseres Erfolges, weil ich auch der Meinung war, also dass unsere damalige Plattenfirma uns reinlegen wollte und sich uns gegenüber nicht okay verhalten hat. Also mit anderen Worten, also das ist bei mir durchgängig und für mich hat sie es bezahlt gemacht, auch dass ich mache Sachen, die ich okay aber finde und die, wo ich nicht das Gefühl habe, ich muss mich total verraten, ich muss mich total prostituieren. Wenn ich das machen muss, dann habe ich nämlich keinen Spaß mehr und wenn ich keinen Spaß mehr habe, dann mache ich lieber irgendwas, woran ich Spaß habe.
Einkaufen, Musik streamen, Filme anschauen, all das macht man mehr oder weniger heute mobile. Was man noch nicht so richtig mobile macht, ist Versicherungen abschließen, macht man eh nicht so häufig, oder Versicherungen managen. Aber man könnte das mobile machen, und zwar mit Clark. Clark ist ein extrem erfolgreiches InsurTech, also ein Startup im Versicherungsbereich. Die Kollegen haben nach kürzester Zeit schon 150.000 Kunden. So ein Wachstum, so eine Menge an Kunden hat es im Offline-Bereich noch nie gegeben. Also Clark macht was ziemlich richtig und lädt euch ein, das auszuprobieren. Ihr müsst euch nur bei Clark einmal registrieren, das Produkt mal testen, indem ihr euch dort, die App runterladet und dann anmeldet und zwei Versicherungen hochladet, die ihr schon habt, die dann Clark überprüfen kann, die von Clark gemanagt werden. Dafür gibt es einfach, wenn ihr das ausprobiert, gibt es einen 30€ Amazon-Gutschein. Das kann so falsch nicht sein. Kann ja auch Spaß machen, mal das neue Produkt auszuprobieren, mal zu schauen, wie die Kollegen das Versicherungsthema jetzt mobile regeln wollen. Bitte tut das am besten über clark.de/omr. Gebt dort den Code OMR30 ein, dann bekommt ihr den Amazon-Gutschein und erlebt mal, wie Versicherungen in der mobilen Zeit funktionieren können.
Sag mal, du hast jetzt eine Platte gemacht vor ein paar Jahren. Mhm. Da waren ganz viele Features drauf. Ja. Also von Drake, von Kanye West. So. Ja. Ja. Und dann, wenn man das so weiß, wie das läuft, dann ist das so, du telefonierst mit denen oder schickst denen eine Mail, schickst denen ein paar Sachen zu und dann schicken die das zurück. Man trifft sich häufig gar nicht persönlich so. Ne?
Genau. Da in solchen Fällen, also wie gesagt, also das sind jetzt, da sind wir wieder bei den absoluten, also Drake, das ist ja natürlich die absolute, der Michael Jackson von heute, so der erfolgreichste Musiker. Und ja, und das nochmal, also das sind jetzt keine Leute, mit denen ich am Pool sitze, so, aber auch wiederum Leute, die dann, denen ich zugutehalten würde, dass sie doch Musiker genug sind, das, also zum Beispiel jetzt mal konkret mit dem Drake, dem haben wir vor 4 oder 5 Jahren, da war er jetzt noch nicht so berühmt wie heute, aber war auch schon einer der berühmtesten, hatten wir ihm ein Tape geschickt, und das muss schon über die richtigen Kanäle gehen, sonst wird das nichts. Also so, insofern ist es natürlich auch eine geschäftliche Sache. Mhm. Ja, aber trotzdem muss man natürlich sagen, konnte ich auch vor 5 Jahren dem nicht sagen, ich bin hier David Guetta und ich mache den Radiohit auf der ganzen Welt. Das heißt, irgendwas war bei dem auch, dass der irgendwie den Tune gut fand und es ist ihm dazu was eingefallen. Er hat schnell was aufgenommen und so ist das passiert. Also irgendwo muss ich jetzt auch bei diesem weltbewegenden Künstler Drake dann sagen, ja, alle diese Typen, die sind im Kern einfach Spitzenleute, und wenn die gerade gute Laune haben, dann machen die sowas einfach, weil sie Musiker sind. Mhm. Und das ist
der. Hat dir sehr geholfen, dass diese verschiedenen Leute dieser Art bei dir auf der Platte mit drauf waren?
Also ich glaube, in meinem speziellen Fall ist es eher, ich mache es, weil es in meinem Fall bringt es eher eine Irritation, glaube ich. Weil ich habe ja trotzdem keine Radio-Hits. Ich habe mein ganzes Leben keine Radio-Hits oder so.
Wie erreichst du heute deine Fans überhaupt? Also was ist der Kanal, über den du mit deinen Fans kommunizierst?
Ja, es ist halt die Mischung. Ne? Also es ist also ganz klassisch Oldschool, die Oldschool-Printmedien über Social Media, über ein bisschen Radio. Es ist so die Summe. Club.
Wie viele Auftritte machst du im Jahr?
50.
Ach, ja, 50. Ja. Und darf ich fragen, was man dir bezahlen muss, wenn du irgendwo hingehst?
Naja, also das ist natürlich ein bisschen Geschäftsgeheimnis.
Aber es sind schon ein paar tausend Euro oder auch ein paar 10.000 Euro manchmal.
Ja.
Okay. Und dann, das heißt, mittlerweile hat sich bei dir es auch ein bisschen Richtung Live verschoben. Also dann.
Ja, also sozusagen, also jetzt eine LP habe ich jetzt, also wobei die LP, meine letzte kam jetzt vom knappen Jahr, also vor 8 Monaten, 9 Monaten raus. Die ist auch noch nicht durch, da arbeiten wir noch dran, aber das Geld über die letzten Jahre, das sind Live-Auftritte. Mhm. Ja.
Aber ich meine, bei Instagram habe ich geguckt, da bist du jetzt auch dabei, so 16.000, glaube ich, folgen dir da. Okay. Aber ist natürlich jetzt auch wahrscheinlich ein Kanal, der extrem jung ist, ne? Also im Vergleich für eine Marke, die jetzt schon so viele Jahre auf wahrscheinlich viele ältere
Fans hat. Da haben wir auch zu spät angefangen. Sonst was. Nochmal, was all diese Sachen angeht, bin ich bestimmt nicht der, von dem man lernen kann, wie es geht, weil so das, also ich mache das, aber das ist, also auf der Ebene, da fände ich es auch sehr seltsam, wenn jetzt ein 54-jähriger DJ genau an der Stelle jetzt der Pionier wäre. Also das sind so Sachen, die verstehe ich und sozusagen die versuche ich in meinem Sinne zu nutzen oder so, aber eher zu spät und eher nicht richtig und blablabla. So,
aber ist dir auch egal irgendwo?
Ja, naja, also wie gesagt, also ich finde, wenn man jetzt so in meinem Alter auch dann wirklich immer noch so hysterisch ist mit, also ich bin begeistert in meiner Musik und sonst was, ja? Und ich und die Wahrheit ist, ich habe auch jetzt schon mehr Geld, als ich brauche, ja? Also dass ich jetzt irgendwie, und ich kenne das, diese Leute, die irgendwie immer ihren Erfolgsdruck spüren und die immer so, ja, und ich muss noch mehr und ich muss noch. Also da bin ich ganz entspannt. Also ich versuche zeitlose Musik zu machen, von der ich hoffen würde, dass man sie in 10 Jahren noch anhören kann. Das ist zum Beispiel wahrscheinlich auch ein völlig irres Oldschool-Konzept, ja? Wo da eben der junge Kollege mit seinem perfekten Produkt sagt, na, aber ich möchte doch nur jetzt diese Woche nächste Woche muss man das ja schon wieder alles anders mischen und da muss man einen anderen Sänger haben und muss ein anderes Keyboard haben oder so. Aber nochmal, also das wäre ja auch unwürdig, wenn mich das mit 54 Jahren noch antreiben würde.
Ja, ist ja eine geile Philosophie.
Ja, also ich mache Musik und ich spiele Sets, wo ich jetzt nicht denke, ich halte die natürlich für viel besser als das, was sie machen. Ich mache das ja jetzt nicht. Also das ist auch ein Missverständnis, was ich wirklich bei manchen Leuten, dass die denken, man versucht sowas zu machen wie diese anderen Leute da und man schafft das bloß nicht. Ja? Nein, ich versuche was ganz, ganz, ganz anderes zu machen. So, ne? Und ich versuche den Leuten was anderes zu geben, was anderes zu zeigen, sozusagen. Und ehrlich gesagt, natürlich möchte ich dafür mit allem, was ich auch okay finde, auch einen Erfolg haben. So, ja. Ja? Aber dass ich jetzt, also zum Beispiel hätte ich jetzt nicht den Wunsch zu sagen, wie kann ich denn die ganzen Blödmänner reinlegen, dass die denken, die brauchen das. Das ist zum Beispiel überhaupt so. Das wäre jetzt vielleicht sozusagen rein kommerziell gesehen, wäre es ja vernünftig zu sagen, wie drücke ich denen das jetzt aufs Auge oder so. Ich denke eher umgekehrt. Ich, in einer perfekten Welt gäbe es bestimmt eine Million Leute, die meine Musik echt toll fänden und verstehen könnten.
Aber
sie erreicht auch, und die werde ich wahrscheinlich nicht erreichen. So.
Aber müsstest du nicht eine eigene Location wieder aufmachen und versuchen selber sozusagen das irgendwo zu zeigen und nicht abhängig sein von Dritten, die dich einladen oder so, sondern du sagst, ich gründe wieder selber einen Club oder so?
Naja, ja, wobei mit dem einen Club, da ist es dann wieder, da wäre jetzt Berlin jetzt keine falsche Adresse, weil hier auch so viele so, ne? Aber sonst muss man auch ganz hart sagen, ist dann Ibiza, wäre dann so eine Adresse. Du brauchst dann wenn du einen Ort hast, wo du das machst, dann musst du dann natürlich die ganze Welt dann dadurch jagen.
Ja, genau. So, ne? Mittlerweile ist es ein globales Ding geworden, ja. Aber es geht, die Wurzeln liegen schon ein bisschen hier. Ne?
Also, sagen wir mal, es gibt natürlich viele Wurzeln. Ne? Also auch je nachdem, wie weit man die Wurzeln zurückverfolgen will. Ne? Aber ich würde schon sagen, ja, also in gewisser Weise ist es so, also diese Kultur, naja, also einerseits London hat da eine große Rolle gespielt, noch vor Berlin, also diese ganzen Acid-Partys in den späten 80ern, das schwappte auch nach Berlin. Ja. Aber dann tatsächlich ab den 90ern und durch diesen magischen Moment des Berliner Mauerfalls wurde tatsächlich Berlin zu so einem Epizentrum dieser Kultur.
Und kann man da also auch so in Generationen drüber nachdenken, dass man sagt, es gab in Deutschland eine Generation, die fing, das war so die erste, warst du und Motte und diese ganze Welt. Mhm. Und dann gab es eine neue Generation nach euch. Und mittlerweile gibt es, weiß ich nicht, irgendwie schon die dritte oder vierte Generation. Ist das
so? Ja, also ich würde, das ist, ich würde so sagen, es gibt schon die 10. Generation.
Ja? Oder?
Naja, also je nachdem, wie man den Generationsbegriff jetzt fassen will. Ich kenne den Generationsbegriff. Im Nachtleben macht der für mich Sinn, ist eine Generation von dem Moment, als du als Teenie selber irgendwo ins Nachtleben kommst, bis zu dem Moment, wo du auscheckst. Das ist deine Generation. Also so eine Generation im Nachtleben ist so, Leute gehen mit 16 sowas aus und hören damit 25 sowas aus. So, naja, irgendwas zwischen 5 und 10 Jahren ist so eine Generation im Nachtleben, würde ich sagen. Und naja, also dann, also okay, also nach der Rechnung müssen wir jetzt sagen, sind wir jetzt irgendwas zwischen dritter und sechster Generation.
Und verfolgst du das Nachtleben in Berlin noch recht eng?
Also ich spiele noch relativ häufig in Berlin. Relativ häufig heißt vielleicht 6-7 Mal im Jahr.
Und wo spielst du hier so?
Immer an anderen Orten. Also von obskuren bis One-Off-Locations bis ja, ich habe dann auch mal in der Bar 25 gespielt und im Sisyphos und im Hast du nicht gesehen. Ja. Und ja, eigentlich überall. Also das ist ja auch wieder so. Berlin, das war früher, da gab es dann das Metropol und später gab es dann Planet und das E-Werk und das war es dann so. Ja. Also Planet, Tresor, so, das gab dann so 2-3 Läden. So. Mittlerweile gibt es ja 100 Läden in Berlin.
Aber was das ganz große Ding ist, Tresor war ganz, das war weltweit ein Ding, ne?
Genau.
Heutzutage ist Berghain, also
das, genau, Berghain hat das so übernommen quasi.
Hast du da mal aufgelegt?
Lustigerweise, für die Berghain-Leute habe ich mich aber genau auch gleich mit denen überworfen, habe ich Silvester 2000 gespielt.
Okay, und dann habt ihr euch aber nicht mehr verstanden.
Ja, genau. Okay. Aber immerhin, Silvester 2000 war ja, weil dann quasi auch ihr Stern so in den Nullern so groß aufging, war es vielleicht auch lustig, dass ich genau zu Silvester 2000 für die gespielt habe.
Okay, okay. Und kann man, meinst du, die nächsten 10 Jahre machst du noch? Hast du noch Bock drauf? Oder?
Ja,
Ja? Also das heißt so bis ins biologische Normale.
Soll ja, genau, man soll ja immer so, ne, man soll ja auch nicht zu angeberisch sein, weil man so, ich kann ja hier jetzt vor die Tür gehen und es fällt mir ein Stein auf den Kopf. Ne? Ja. Aber ich bin in der Form deines Lebens. Aber ich bin in der Form meines Lebens. Sag und ich spiele Männer. Sie alle
war
nieder.
Noch, war noch nie so gut wie heute.
Okay, nie, okay. Noch okay. Nie Asbach uralt. Ne? Genau. Noch nie war er so wertvoll wie heute. Mutter, nee, was war das? Klosterfrau Melissengeist. Genau. Noch nie noch so gut wie heute. Ja, ja, nee, das stimmt. Und nochmal, ich sozusagen in gewisser Weise kann ich also mich ja auch über diesen ganzen anderen Irrsinn freuen, weil ich sage, ja, das ist doch wunderbar, das haben wir alles für euch erfunden, Leute. und ansonsten habe ich meinen Erfolg mit meiner Musik und sonst was. Und vielleicht ist es ein bisschen obskurer und vielleicht finden wir nicht alle Leute sozusagen. Das heißt Risky Sets. Wir finden nicht alle Leute, aber wir finden immer noch genug Leute und wir haben eine gute Zeit und auch das ist ein Erfolg.
Alles klar. Okay, vielen, vielen Dank, dass du es mitgemacht hast, dass du erzählt hast über dich und die Reise des ganzen Genres. Mal gucken, wie es weitergeht.
Auf jeden.
Alles klar. Ciao, ciao.
Neues großes Ding bei OMR und zwar unsere Kollegen aus dem Jobbereich, die ja bislang die Jobstellenbörse Online-Marketing-Jobs betrieben haben, werden jetzt auch immer mehr zur Plattform und machen Jobvermittlung als zentrales Thema, darunter vor allen Dingen jetzt demnächst ein eigenes Event. OMR Match wird das heißen, findet statt am 6. November hier in Hamburg im Nobis-Tor und da treffen Interessierte auf Firmen. Also es geht darum, ein Unternehmen kann 45 Bewerber direkt im 1-zu-1-Gespräch kennenlernen und es können 15 Unternehmen dabei sein, also 15 Firmen treffen auf jeweils 45 Leute. Das Ganze gibt es auch nochmal nachzulesen unter omr.com/match. Auf jeden Fall, glaube ich, eine sinnvolle Sache, wer Nachwuchs sucht oder wer einfach gute Leute mit Digital-Business-Hintergrund sucht oder wer einen neuen Arbeitgeber sucht, schaut nach omr.com/match.